auf die Zirbelnuss. Der FC Augsburg Talk auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk hier bei meinsportpodcast.de. Ich bin die Christelle und es geht endlich wieder weiter hier bei uns, nachdem wir eine längere Pause gemacht haben, beziehungsweise uns einfach mal ein paar Wochen nicht gemeldet haben. Aber jetzt können wir es wieder wagen, über unseren FCA zu sprechen, denn momentan ist die Stimmung zumindest bei uns einigermaßen so, dass wir sprechen können und nicht die ganze Zeit weinen müssen. Ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass nicht nur ich heute hier alleine über den FCA spreche, sondern dass ich auch den Stefan wieder für eine Zirbelnuss gewinnen konnte. Hallo Stefan.
Servus.
Ja, Stefan, wie geht's dir denn mit dem FCA gerade?
Langsam geht's wieder aufwärts.
Ja, ich verstehe dich gut. Das letzte Spiel hat gut getan, ne?
Ja, also das war für mich so schon so der Weg, das wegweisende Spiel. Also, wenn sie das nicht gewonnen hätten, dann hätte ich jetzt gesagt, es sieht sehr düster aus. Jetzt haben sie eine echte Chance, dass sie wieder irgendwie drin bleiben. Und deswegen war der Sieg auch so extrem wichtig.
Das stimmt, ja. Aber wollen wir mal kurz rekapitulieren, was passiert ist, seit wir die letzte Ausgabe gemacht haben. Das ist tatsächlich schon, wie gesagt, ein paar Wochen her. Zuletzt haben wir gesprochen nach dem Leverkusen-Spiel. Und seitdem, 7. Spieltag, Gladbach 5:1, 8. Spieltag, Heimspiel gegen Bayern 2:2. Wolfsburg gegen FCA am 9. Spieltag 0:0, dann Heimspiel gegen Schalke 2:3 und ja, zuletzt auswärts in Paderborn 0:1 gewonnen. Und ja, jetzt stehen wir auf einem wunderschönen 15. Platz, schön über dem Strich mit 10 Punkten und hinter uns Mainz, Köln und Paderborn. Mit 9, 7 und 4 Punkten. Also ich finde, die Tabelle sieht das erste Mal in der Saison seit der Zeit, wo man ansatzweise draufschauen kann und nicht und sich dabei wirklich was denken kann. Also ich finde, so die ersten 2 Spieltage ist es Schmarrn. Aber inzwischen, finde ich, hat die Tabelle tatsächlich Aussagekraft. Und ja, momentan habe ich das Gefühl, jetzt kann ich mal gern drauf schauen. Wie geht's dir?
Ja, also ich schaue auf jeden Fall auf die Punkte hinter den Mannschaften vor uns und das macht mir dann doch noch ein bisschen mehr Mut noch zusätzlich.
Genau, ne?
Weil jetzt, wenn du jetzt zwei Spiele gewinnst, dann könnte es sein, dass du nochmal einen größeren Sprung machst. Vor allem, wenn man jetzt noch bedenkt, gegen wen man jetzt noch spielt im Rest der Hinrunde, dann kann man vielleicht, also wenn wir es tatsächlich gewinnen, die zwischenzeitliche Tabellenposition auch darauf schieben, dass es einfach ein bisschen der Spielplan gegen uns war, wo wir auf einmal gegen alle Top-Teams gespielt haben und da viel verloren haben und es halt nicht so gut verteilt hat. Deswegen muss man jetzt auch noch ein bisschen schauen, wie es weitergeht.
Ja, da hast du mir jetzt schon viel vorweggenommen, weil das ist eigentlich genau meine These. aber macht nichts, das können wir ja nachher noch ein bisschen ausbreiten. Ich würde jetzt gern erstmal so ein bisschen zurückblicken auf diese Spiele, die wir jetzt alle ausgebreitet haben. Und da gibt es ja so das eine oder andere, über das man sehr ungern sprechen möchte. Auch das vielleicht ein Grund, warum wir uns nicht so gern gemeldet haben und so lange still waren hier auf diesem Kanal. Also ich für meinen Teil habe ja dieses 5:1 in Gladbach nicht sehen können und bin immer noch überhaupt nicht traurig drüber. Hast du es aus deinem Gedächtnis schon gestrichen oder wachst du nachts immer noch auf und möchtest einen Torhüter zur Seite stoßen oder irgendwas anderes tun? Wenn du an dieses Spiel zurückdenkst.
Nee, wir haben ja schon ein paar Mal in Gladbach ordentlich auf den Kopf gekriegt. Und das war jetzt halt wieder mal so, dass so blöd gelaufen ist. Und ist leider schade, dass der Andy Riedl gerade nicht da ist, weil er eigentlich schon, ich erinnere mich an eine Folge von der Zirbelnuss, wo er auch in Gladbach war und wir auch ordentlich schon in der ersten Halbzeit hinten gelegen sind. Deswegen tanzt es jetzt nicht wirklich aus der Reihe. Ja, also die eine Kubek-Szene ist natürlich blöd, aber ich habe dann auch damals dann schon geschrieben, also wenn du jetzt 3-0 hinten liegst und da der Torwart den super Bock danach macht, wo es eh schon vorbei ist, das Spiel, ist mir das lieber, als wenn du das machst in einem Spiel, wo wir 1-0 führen oder so. Und seitdem haben wir ja zweimal zu null gespielt. Also die Abwehr hat sich danach dann auch langsam gesteigert.
Ja, aber definitiv. Ich erinnere mich, ich saß eben also wir waren bei so einer Familienfeier und ich habe dann ein paar Minuten nach Anpfiff erst das Handy rausgeholt und wollte so ein bisschen am Live-Ticker verfolgen, was so los ist und dann einmal aktualisiert und dann stand es irgendwie schon 2-0 oder so. Und dann dachte ich so, oh, was ist denn da los? Ist ja irgendwie nicht so geil. Und hatte echt das Gefühl, das fliegt uns komplett um die Ohren. Ich meine, zur Halbzeit stand es 4-0, ja. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber der Eindruck ist ja schon, dass wir da einfach auch, also dass so ein Spielverlauf auch einer ist, also sorry, du liegst in den ersten 15 Minuten schon 3-0 zurück, dann ist es halt auch verloren sozusagen. Oder ich glaube, um da wieder rauszukommen, musst du ein anderer Verein als der FCA sein oder auch da muss es dir anders gehen als FCA. Aber hattest du den Eindruck, dass die Mannschaft sich dann trotzdem noch irgendwie ja gut gehalten hat oder war es einfach nur ein Drama anzugucken?
Nach den drei Gegentoren war es für mich eigentlich das Spiel schon vorbei und dann ist es, das habe ich auch jetzt im Bundesliga-Special gesagt, irgendwie auch so ein bisschen in die Mannschaft dann reingerutscht seit Manuel Baum da, dass er halt nicht mehr bis zum Umfallen kämpfen und dann ist da eigentlich auch gar nicht groß die Chance, dass man da nochmal zurückkommt und ja. Es ist halt auch so ein bisschen die fehlende Stabilität hinten in der Abwehr und die sich jetzt zum Glück ein bisschen gesteigert hat. Du hast halt auch ein bisschen so noch einen Nachteil ist mit Lichtsteiner und Jedwai auf der rechten Seite. Zwei Spiele, die nicht die schnellsten sind. Und deswegen muss man da ein bisschen anders an solche Gegner halt rangehen. Und hat man halt in dem Spiel nicht gemacht. Ich kann mich jetzt auch noch mal so gut dran erinnern, weil es halt schon wieder eine ganze Ecke lang her ist, aber ich weiß halt noch, dass das Lichtsteiner dann ausgewechselt wurde und das war nicht sein Tag und er hat danach bessere Spiele gemacht, aber man hat auch jetzt zuletzt wieder gesehen, dass mit Framberger es ja auch Alternativen gibt, solange der fit ist und das ist halt auch so ein bisschen die Problematik vor der Saison schon war, dass wir gesagt haben, ja, eigentlich müsste man da schon einen Rechtsverteidiger holen und dann hat man den Lichtsteiner noch eigentlich nachdem die Saison ja schon losgegangen ist, erst geholt. Also es ist einfach so schwierige Situation und Jedwai ist halt eben so ein bisschen fehleranfällig und eben langsam und natürlich auch spät reingekommen in die Mannschaft. Deswegen ist alles ein bisschen schwierig. Aber ich denke, bei Jedwai ist es dann eher noch so, dass es vielleicht noch reichen wird für den Rest der Saison.
Ja. Ja, gut, dann lass uns doch dieses Spiel, das eh überhaupt keinen Spaß macht, drüber zu reden, einfach mal abhaken, weil das nächste Spiel macht viel mehr Spaß. Ich finde, man kann auch mal ganz gut 2-2 gegen den FC Bayern spielen. Man kann
Und Geschichte schreiben.
auch Geschichte schreiben, wenn man gegen den FC Bayern spielt, mal wieder. Aber erzähl, woran denkst du besonders gern, wenn du an dieses Spiel denkst?
Ja, natürlich an den Ausgleich. Weil bis dahin war es eher gut. Also.
Also, ich denke besonders gern daran, dass ein FC Bayern es nicht schafft, einen Gegner, der FC Augsburg heißt, ausreichend zu beobachten, um sich die ersten 5 Minuten auf dem Platz zu merken, dass man beim FCA wirklich, wirklich von der ersten Sekunde an aufpassen muss. Also das hat mich massivst gewundert, dass die es echt geschafft haben, nach wenigen Sekunden sich schon den ersten reinschenken zu lassen. Also ich meine, hallo? Das ist bekannt, dass der FCA das macht. Und da musste ich wirklich, also abgesehen davon, dass ich mich natürlich mega gefreut habe, ich musste so laut lachen. Weil das wirkte für mich tatsächlich so ein bisschen arrogant. Sorry, Bayern-Fans, falls ihr überhaupt zuhört. Aber, also, was ist denn da los? Ich fand's großartig. Das war fantastisch.
Apropos, also, ich habe dann von einem überhört, der dann gesagt hat, ja, er war jetzt letztens wieder in München arbeiten und ein Arbeitskollege von ihm hat gesagt, ja, man kann unentschieden spielen, aber doch nicht gegen die arroganten Augsburger. Hä? Da bin ich fast lachend vom Stuhl gefallen.
Ja, die arroganten Augsburger, das ist ja das nett. Ist
bisschen, ja. Bisschen, von sich selber rüber gespiegelt.
Ja, ich glaube auch. Also da erkenne ich.
Aber ich fand halt beim 2:2 fand ich wirklich am schönsten, das habe ich mir auch mehrfach anschauen müssen, den Reklamierarm von Manuel Neuer. Wie er noch hofft, dass irgendwie jemand da nochmal irgendwie eingreift und das verhindert, dass sie das Spiel nicht gewinnen.
Ja, ja.
Dass sie das Spiel gewinnen.
Also ich konnte es auch nicht glauben, dass der da tatsächlich drin gelandet ist, aber ich fand auch, dieses Spiel hatte so eine, das war so total in Ordnung, dass der da noch reinging, weil das, die hatten ja auch Bock, also die haben ja tatsächlich bis zum Schluss auch schön gespielt, ja, also es war, ja, und dass der Manu das nicht glauben kann, dass der Fußballgott doch jetzt eingreifen muss und er deswegen wieder seinen Arm hochreißen musste, ist ja klar. Aber trotzdem, war schön.
Ja.
Auch wenn natürlich Glück dabei war. So fair müssen wir sein. Aber trotzdem, 2:2 gegen Bayern. Kann man mal machen. Ich lache heute noch. Ich arbeite ja auch in München. Und habe dann einige besonders eifrige Bayern-Fans unter den Kollegen habe ich leider längere Zeit nicht getroffen, weil die entweder krank waren und dann war ich auf Dienstreise und habe die, also es zog einige Zeit ins Land, bis ich es ihnen endlich aufs Brot schmieren konnte. Aber die wussten sofort, als ich sie gesehen habe, also das ist, glaube ich, mindestens eine Woche später gewesen, an meinem Blick schon so, oh, jetzt kommt sie. Das war sehr schön.
Ja, bei mir war es leider nicht so schön, weil ich habe zwar auch viele Bayern-Fans, aber ein Kollege, der mir sehr am Herzen liegt, hat leider dann gesagt, oh, er freut sich sogar, dass sie verloren haben, weil dann fliegt endlich der Kovac. Das kann man doch nicht sagen. Also, bitte. Aber ich bin auch mit dem FCA-Trikot dann an dem Tag in die Arbeit.
Natürlich, natürlich. Aber auch schön, dass er gesagt hat, er freut sich, dass sie verloren haben, weil also für Bayern war es echt eine gefühlte Niederlage und sorry, also für mich war es schon auch ein gefühlter Sieg. Dabei ist es halt einfach nur ein Unentschieden gewesen, aber was für eins halt, ne?
Ja. So, ja, also da du es jetzt gesagt hast, wir haben deswegen Geschichte geschrieben, weil wir die erste Mannschaft sind, die in der ersten und in der letzten Spielminute gegen Bayern getroffen hat.
Ja. So, Rest der Bundesliga, macht uns das mal nach. Ja, also, schönes Spiel, wirklich schönes Spiel. Also, kann gern wieder passieren. Es gibt ja noch ein Rückspiel. Mal schauen, ob man vielleicht, ob man es vielleicht auch noch von der Halbzeit her einrahmen. Erste Minute der Halbzeit, erste Minute, dann Nachspielzeit und dann vielleicht, mal gucken. Also, da geht noch was, wenn man es noch schöner einrahmen will. Also, wobei, das ist schon eine ganz gute Basis. Also, ja, wunderbar. herrlich. Dann sprechen wir doch mal über dieses, das nächste Unentschieden, weil zuerst üben wir uns in ganz vorne und ganz hinten treffen und dann üben wir uns in gar nicht treffen. Und das ist ja auch mal schön, so zu null spielen, oder?
Ja.
Also gegen Wolfsburg?
Da meine Saisonwette ja eigentlich ist, dass wir unter anderem weniger Gegentore machen als letzte Saison. Und ich dann für jedes Tor, das wir weniger kassieren, was spenden will. Also ist gut, wenn sie mal aufhören, Tore zu kassieren. War auf jeden Fall gut für unseren Schnitt.
Ja, ja. Und auch sonst, wie denkst du an dieses Spiel in Wolfsburg zurück?
Es war jetzt natürlich keine Augenweide für den neutralen Fan, aber es ist mir manchmal dann auch eigentlich immer egal. Natürlich hat der VAR, der eigentlich abgeschafft gehört, uns da jetzt wieder mal den Arsch gerettet, weil es ein Abseits korrekterweise zurückgenommen wurde. Aber mei.
Ja, war ja aber doch ziemlich knifflig. Also da waren ja einige, also gab es viel Diskussion danach. Wollen wir es nochmal kurz auflösen, was passiert ist, falls irgendjemand immer noch der Ansicht ist, also ich glaube, der Augsburger an sich ist ja geneigt, in dem Fall dem VAR zuzustimmen. Aber
also wenn ich es recht im Kopf habe, ist es eine also auf jeden Fall eine Flanke. Könnte sein, dass ein Freistoß war, der in den Strafraum reinkommt. Und die strittige Situation ist jetzt der Torschütze von Wolfsburg steht erst, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, im Abseits und dann nicht mehr.
Genau, und also die Sache ist, das war ja diese Diskussion, also dass der im Abseits stand, als
der Freistoß,
als die Flanke kam, war unstrittig. Die Frage war ja dann, ob eine neue Spielsituation entsteht, weil der Ball vom Gegenspieler kommt, weil nämlich...
Also die Frage zuerst war ja, eigentlich haben sie gedacht, dass der Wolfsburger den Ball, also ein dritter Wolfsburger den Ball weitergeleitet hat und dadurch dann, wie da tatsächlich die neue Spielsituation ist und er dann nicht im Abseits gewesen wäre, dann wäre es komplett regulär gewesen. Und dann sieht man auf dem Bild, dass er den nicht berührt und einen Augsburger berührt mit der Hand, aber... Dadurch, dass der Ball ja dann trotzdem durchgeht, ist es ja abseits.
Genau. Und da habe ich mich dann auch nochmal bilden lassen, dass man hier nicht von einem Deliberate Play ausgehen kann, bei dem was da passiert. Und deswegen entsteht keine neue Spielsituation. Also die...
weil der Ball ja eigentlich durchgeht.
Genau. Also der wird zwar abgelenkt, dadurch, dass er an Jedweis Arm, glaube ich, kommt, aber in einer Art und Weise, die nicht strafbar ist, weil hinterher wollte ja sogar...
Der depperte Manager von Wolfsburg wollte dann eigentlich wollte Elfmeter.
Genau.
Aber mein Gott, dann soll er sein, keine Ahnung.
Nee, das war tatsächlich...
Sich nochmal ein paar Golfs kaufen.
Ja. Nee, ich fand das tatsächlich, ich fand es regeltechnisch extrem faszinierend, drüber nachzudenken, wie der überhaupt drauf kommt, jetzt Elfmeter zu fordern, weil er hätte dann gesagt, das war Hand und deswegen kann man zwar das Tor aberkennen wegen Abseits, aber dann muss es wegen Handspiel Elfmeter geben.
Nee.
Eben
also
nicht,
eigentlich,
genau.
Eigentlich ist es komplette Zeitverschwendung, sich damit zu befassen, weil er eigentlich, was wirklich nachvollziehbar ist, er ist enttäuscht, dass seine Mannschaft nicht gewonnen hat und er hätte gerne gewonnen und das wäre eine von vielen vorstellbaren Möglichkeiten gewesen, wie Wolfsburg hätte das Spiel noch gewinnen können und das war nicht der Fall. Und deswegen...
Ja, das...
Schwamm drüber.
Das steht natürlich überall, vor allem bei der Aussage, dass es... Natürlich darf man enttäuscht sein als Wolfsburg, wenn man gegen den FCA 0-0 spielt und nicht gewinnt. Aber ja, man stelle sich vor, es hätte in der Situation Elfmeter gegeben. Das wäre dann irgendwie auch völlig absurd gewesen. Ich meine, wenn der Ball im Tor landet und das dann irgendwie nicht zählt, also naja, egal. Also auf jeden Fall, es hätte keinen Elfmeter geben sollen und hat es auch nicht und deswegen ist alles gut. Und dass das Tor nicht gezählt hat, war auch alles gut. Herzlichen Dank nach Köln.
war trotzdem bitte abschaffen.
Ja, die Diskussion können wir ein anderes Mal führen. Das würde hier ein bisschen den
Rahmen sprengen. Nein, ich habe mir jetzt vorgenommen, jedes Mal zu sagen, dass der VAR ersatzlos gestrichen gehört, weil er nicht funktionieren kann.
Okay.
Und, auch wenn ich es nicht unbedingt jedes Mal neu begründen will, aber ich, das ist wie Karthago, muss zerstört werden.
Und ich wollte gerade sagen, das ist also der VAR in Köln ist ein Karthago.
Ja.
Sehr schön.
Wobei der VAR schlimmer ist als Karthago.
Okay.
Weil er wirklich den Fußball kaputt macht.
Steile These. Okay, aber mal sehen. Vielleicht werden wir darüber auch nochmal ausführlicher sprechen. Es gibt sicherlich mal Gelegenheiten. Die Saison endet ja auch irgendwann und dann können wir Bilanz ziehen nochmal. Aber ja, 0-0 gegen Wolfsburg. Auch dank dem VAR.
Und dann will ich jetzt nochmal kurz da dazwischen.
Ja.
Und jetzt können wir mal so Zwischenfazit ziehen, weil es ist jetzt genau, oder nicht genau, aber so relativ die Hälfte von den Spielen seit der letzten Sendung. Und da ist er jetzt, okay, gegen Gladbach hat man jetzt ziemlich abgelost. Aber man hat jetzt gegen Bayern 2-2 gespielt. Und das also ziemlich unerwarteter Punkt und dann noch ganz kurz vor Schluss super unerwartet und glücklich und dann gegen Wolfsburg jetzt auch so halb glücklich, da diesen das Unentschieden über die Zeit gebracht, zum ersten Mal in der Saison 0 gespielt und ist zum ersten Mal seit langem unter Martin Schmidt allgemein 0 gespielt. Ich glaube, da war die Stimmung recht gut insgesamt, weil jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt hat man die allerschwersten Gegner mal hinter sich. Und man hat Bayern ein bisschen geärgert, Wolfsburg ein bisschen geärgert. Jetzt groovt man sich langsam ein. Die Abwehrproblematik ist auch nicht mehr so krass, weil man mal 0 gespielt hat. Also jetzt war es schon so ein bisschen ein Höhepunkt. Wie war es bei dir bis dahin?
Ja, du hast recht. Das war so ein bisschen, also vom Gefühl her, so diese, also ich hätte mir dann vom Schalke-Spiel was anderes erwünscht oder erhofft. Aber das war tatsächlich so die, also da ging es mir wie dir, okay, wir haben jetzt den schlimmsten Teil der Hinrunde überstanden. Und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, auch gegen zwei Gegner, die du nicht schlagen musst und wo du keine Punkte holen musst, haben wir jeweils Punkte geholt und das auf eine Art und Weise, die auch echt in Ordnung war als FC Augsburg. Von daher stimme ich dir komplett zu. An dem Zeitpunkt der Saison war ich auch total zufrieden mit meinem Verein. Aber lass uns doch mal kurz hier einen Break machen und dann gehen wir auf die nächsten beiden Spiele in der nächsten Runde hier mal genauer ein. Okay?
Ja.
Dann bis gleich.
90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Ob kurios.
Wir haben jahrelang was geworden.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Also nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn eingezimmert.
Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Ich sitze hier mit dem Stefan und wir haben uns jetzt schon so ein bisschen durch die letzten Partien seit der letzten Zirbelnuss gehangelt und sind jetzt angekommen beim Spiel des FCA zu Hause gegen Schalke. Und hatten gerade schon gesagt, eigentlich war das so vom Gefühl her eine total gute Situation und wir hätten Wir dachten, jetzt haben wir es überstanden. Jetzt geht's bergauf. Und dann kam Schalke und ich bin nicht sicher, wie du das Spiel bewerten möchtest. Ich finde, man kann es in beide Richtungen werten. Geht weiter bergauf, bloß das Ergebnis hat nicht gepasst oder oh nein, das hätten wir unbedingt gewinnen müssen und das kann am Ende ganz, ganz böse uns fehlen. Was meinst du? Es ging ja 2-3 aus.
Also sportlich würde ich sagen, das war es ein Spiel, wo ich sagen würde, es ging bergauf. Seelisch war Sachen dabei, die mich sehr, sehr gut gefallen haben, wo wieder zeigen, dass im Fußball alles möglich ist, weil Daniel Bayern Tor geschossen hat. Trainertechnisch hat mich das wieder sehr, sehr weit zurückgeworfen und mein Vertrauen wieder in Martin Schmidt schon wieder extrem erschüttert. Und ergebnistechnisch war es ein ziemlicher Downer. Vor allem in der Gesamtsituation, wie das Spiel verlaufen ist, weil wenn ich vor dem Spiel immer gesagt hätte, wir verlieren gegen Schalke und schießen noch 2 Tore, ehrlich gesagt, okay, nehme ich trotzdem irgendwie in Kauf. Vor allem, wenn man jetzt sagt, ja, du spielst gegen Bayern, Wolfsburg, die damals noch recht weit oben in der Tabelle waren, und gegen Schalke und nimmst 2 Punkte mit, nehme ich. Aber im Gesamtverlauf von dem Spiel war das sehr, sehr enttäuschend, das Ergebnis.
Ja, das hast du schön zusammengefasst. Also erstmal, die Dramaturgie von diesem Spiel war ja dann doch so, also ich konnte leider im Stadion nicht dabei sein, ich habe es ausnahmsweise, obwohl es ein Heimspiel ist, auf der Couch mir angeguckt. Und selbst da habe ich diese Emotionen von ich möchte die ganze Welt umarmen bis zu ich schlag meinen Fernseher kaputt am Ende alles mitgenommen. Und ich meine, wenn Daniel Bayer mal ein Tor schießt, ich war fast sicher in dem Moment, als ich realisiert habe, dass es tatsächlich Daniel Bayer war, dachte ich, okay, heute geht was. Ab jetzt geht's nur noch bergauf. Klar, der trifft gern gegen Schalke, wenn er überhaupt mal trifft. Aber das war schon schön. Hat mich sehr gefreut für ihn. Ja. Aber der restliche Spielverlauf dann, dieses Eigentor dann, ja, von Lichtsteiner. Nicht so geil.
Nein, also der, das ist, würde ich ihm da jetzt keine Schuld geben, weil es einfach der Ball blöd reinkommt. Der hat halt, ist im Endeffekt ist es dann so in Summe so sonntagsschussmäßig, ja, dass er halt genau so hochsteigt und der Ball so blöd kommt und das dann über den Torwart drüber ist halt, ja, einfach blöd. Da drehe ich keinem von unseren Spielern einen Strick. Und es war ja nicht, also gut, in Summe schon, aber hat uns ja nicht aus dem Tritt richtig gebracht.
Nee, das nicht. Also tatsächlich, ich finde dann eben auch, dass es dann gut weiterging und dass sie sich eben, also vor allem die erste Halbzeit lief gut, ja, da haben sie gut gespielt und dann auch dieser Elfmeter dann in der zweiten Hälfte auch, ja, ist der diskutabel, wurde ja auch überprüft und alles, also ich finde, es gab, glaube ich, Leute, die gesagt haben, das wurde schon anders entschieden in der Saison, aber also als ich es in der Wiederholung gesehen habe, sorry, also das war ein klarer Handelfmeter und da braucht man eigentlich nicht viel diskutieren, weil das die Regeln seit der Saison eben so vorsehen, oder möchtest du da widersprechen?
Ja, also so deppert wie die Regeln sind, so sind sie jetzt halt. Also ich finde die Handregel genauso wie den VAR beides äußerst kritikwürdig, aber es steht das Regelbuch so da und jetzt musst du es so umsetzen. Mhm. Und es war ja auch noch eine Wahlentscheidung. Also Bonus auch noch, aber ja, ist halt so.
Ja, nee, aber also tatsächlich, man kann natürlich davon halten, wie die Regel jetzt ausgelegt ist oder definiert ist, was man will, aber sie ist jetzt so und dann, wenn sie so ist, dann ist der halt unstrittig. Aber ja, gut, es ist sieht man halt immer anders, wenn es den eigenen Verein trifft. Und
nee, also es hat ja uns geholfen und ich finde trotzdem die Handregel dämlich und ich finde den Wart dämlich, aber
ja, gut. Halt so weit waren wir schon. Für uns. Ja, nee, aber drin war er, schön gemacht, danke Niederlechner. Finn Bogason. Das Foto ist sehr klein, das ich mir gerade anschaue. Was ist denn da passiert? Herr Finn Bogason, herzlichen Dank, haben Sie schön gemacht. Eieieiei. Genau. Ja, und dann kam der Wechsel, ne? Dann kam der Wechsel. Hast du das verstanden zu dem Zeitpunkt? Weil 68.
Nein,
Spielminute.
Ich hab's bis jetzt noch nicht verstanden.
Okay.
Ich hab's bis jetzt noch nicht verstanden.
Ja. Also, Schmidt
Martin
wechselt.
Schmidt hat sich bis jetzt auch noch nicht entschuldigt.
Nee, entschuldigt hat er sich nicht, aber erklärt hat er es ja. Also, er sagte ja, dass Richter, der ja bis zu dem Zeitpunkt des Spiels wirklich tatsächlich einer der Faktoren war, warum der FCA echt gut dastand, dass der in der Halbzeit schon angemerkt hat, dass er Probleme mit dem Fuß hat. Ja. Und dass sie sich dann trotzdem entschieden haben, dass er nochmal weiterspielt. Und der Wechsel dann eben tatsächlich nur der Tatsache geschuldet war, dass sie eben ihn ja schonen wollten oder eben sicher gehen wollten. Es lag definitiv nicht daran, dass Richter nicht offensichtlich wichtig fürs Spiel war, sondern dass halt, ja, dass es gesundheitliche Gründe hatte. Und eingewechselt wurde Oxford.
Genau. Und das ist jetzt da nämlich so der Knackpunkt, was ich jetzt so ein bisschen verschwiegen habe in den letzten beiden paar Partien, wo wir es so besprochen haben. Ich fand also in der Szene, wo wir jetzt in dem Spiel sind, drehe ich ihm jetzt gar keinen so krassen Strick, weil er halt einfach einen Fehler macht und fast alle Spieler von uns haben diese Saison krasse Fehler gemacht. Aber für mich ist die Einwechslung einfach falsch. Und ich fand Oxford in den Spielen davor unterirdisch teilweise. Zum Beispiel gegen Bayern. Und das ist so wie unter Weinzierl und unter Luhukay muss da immer ein Sechser dabei sein, wo man bis zum Verrecken an dem festhalten muss, obwohl die Leistung nicht da ist. Und wahrscheinlich die komplett überzeugen im Training und alles raushauen, aber irgendwie auf dem Feld reicht's nicht. Und diese Saison ist es halt irgendwie Oxford. Davor war es Lorenzo Davids und hier ist der Andreas Trottel.
Herr Ottel, ich möchte dich hier an der Stelle, ja. Also.
Er war von den Bayern, deswegen ist das
schön. Ja, ach, naja. Ich finde es immer schwierig, wenn man Leute, die. Na, egal. Also, du warst kein Fan, man hört's.
Ja.
ja, also bei Oxford muss ich jetzt auch sagen, war ein Fehler. Ja, ist blöd. Ja, hat das Gegentor oder in dem Fall den Ausgleich verursacht. Ist blöd, ja. Und besonders blöd natürlich, dass es nach seinem Wechsel passiert. Ja. Das kann man ja, also ich verstehe komplett die Wut auf oder den Ärger, den man dann hat über die Entscheidung, auch auf Schmidt. Und ich verstehe auch, dass Oxford das bei einigen Fans gerade ein bisschen schwer hat, weil er tatsächlich jetzt nicht unbedingt die Mörderleistung hinlegt. Ich finde aber, was mir ein bisschen Hoffnung gegeben hat in dem Zusammenhang, ist ja, man hat, also ich habe es dann, dadurch, dass ich im Fernsehen saß, habe ich es gesehen. Es gab dann eine Szene, die wurde dann kurze Zeit später noch eingeblendet. Oxford war dann nach dem Gegentreffer, also von der Körpersprache her irgendwie, war so im Tor oder hinterm Tor oder so, auf jeden Fall. Also man sah ihm an, wie nah ihm das ging und wie er sich geärgert hat. Und das war ja dann, da waren ja die Auswechselspieler, die sich hinterm Tor noch warm gelaufen haben. Und da sind zwei, ich weiß nicht mehr genau wer, sind sofort zu ihm hin und haben ihm sofort auf die Schulter geklopft und ihn sofort sozusagen aufgefangen und ihm wieder Mut zugesprochen, um ihm über diese Krisensituation hinwegzuhelfen. Und das ist tatsächlich eine Szene, so bitter sie insgesamt war, die mir ganz große Hoffnung macht, weil das für mich zeigt einfach, dieses Team funktioniert. Ja, da macht einer, schießt einen Bock, der echt hart ist, weil es ein Gegentor ist. Aber das Team funktioniert, die Leute kommen sofort und sehen, da braucht uns einer gerade und geben ihm das, was er in dem Moment braucht. Ja. Und das finde ich viel, viel wichtiger an dieser Szene als der verdammte Fehler und das verdammte Gegentor. Okay, sprechen wir am Ende der Saison nochmal, wenn wir wissen, ob es ein Gegentor und zwei Punkte waren, die uns gefehlt haben, oder drei Punkte, die uns gefehlt haben, dann kann man das vielleicht nochmal neu bewerten, ob es jetzt dieses eine Tor war und dieser eine Fehler. Aber ich finde, das muss man schon auch sehen. Und das ist mir echt wichtig, das da auch nochmal vorauszustellen. Ja. Ich weiß nicht, ob du, im Stadion wird man das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, oder?
Nee.
Nee, ne? Ja, klar. Ich meine, das war ja auch.
Das war halt dann auch.
War auf der anderen Seite.
Es hat sich halt dann alles entladen.
Ja, gut, klar.
Weil vor allem in meinem Blog, dass halt Oxford auch nicht allgemein nicht gut gelitten ist. Anhand der Leistungen davor. Und dann ist halt so ein Fehler halt dann gleich. Noch viel schlimmer, als wenn er eben irgendeinem anderen der anderen 10 Spieler passiert wäre. Und deswegen war es halt der Doppelscheiße für ihn. Und aber ich fand es halt den Wechsel allgemein nicht richtig, weil, also, ja, klar, willst du jetzt dann 6er noch reinbringen, aber du hast halt Hahn auch noch, der auch noch zweikampfstark ist, dann hättest dann Positionsgetreue gewechselt und hast es halt da auch, also als Trainer dann eher, deswegen habe ich mich mehr über den Trainer aufgeregt, an der Stelle dann vergeigt und hast dann eben, weil das andere dann auch war, dass man schon gesehen hat, dass manche Spieler kaputt waren und ich weiß es nicht mehr und genau, aber ich habe mich dann eher aufgeregt, dass er da zu lang gebraucht hat zum Wechseln, weil er ja auch erst in der 68. gewechselt hat und dann eben Richter runtergenommen hat und nicht einen anderen Spieler, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass er ja schon platt ist. Ah, mei. Deswegen war ich dann nach dem Spiel sehr anti-Schmidt und war schon so in Gedanken, ja, lange hält das dann nicht mehr aus, weil es halt dann jetzt zwar gegen Bayern und Wolfsburg wieder ein bisschen gepunktet hast, aber ob das dann für dieses Ende der Saison reicht, ist dann wieder so eine Frage.
Ja. Ja, gut, aber es tat sich nichts in dem Bereich. Ich erinnere mich, die Diskussionen gingen da sehr, sehr, oder wurde dann viel diskutiert, Schmidt und sein Fehler. Und tatsächlich insgesamt habe ich auch weniger Eindreschen auf Oxford wahrgenommen als auf Schmidt und seine Wechsel nach dem Spiel. Aber gut, es ist so gelaufen und am Ende hatte also ja Schalke gewonnen. Aber sprechen wir doch über das schöne Spiel, das letzte. Sprechen wir doch endlich über Paderborn. Ja, Paderborn, warst du dort?
Nee.
Ja, ich auch nicht. Jetzt mir auch zu Hause angeguckt. Da muss ich echt sagen, vor diesem Spiel, da hatte ich echt Bammel, ja. Ich hatte echt Schiss, ja. Und ich darf ja immer diese Spieltagsvorschau bei Spiegel Online auch schreiben. Und da saß ich und ich hab's oft umformuliert, ja. Ich muss ja dann immer sagen, ob ich mit was ich rechne, mit, ja, wie mein Gefühl ist, Sieg, Unentschieden, Niederlage. Ich habe alle drei Varianten hingeschrieben, habe gespeichert, mir durchgelesen, bin aufgestanden, mir was zu trinken geholt, nochmal durchgelesen. Nee, du kannst jetzt hier nicht auf Niederlage tippen. Nee, das geht nicht. Meine Taktik war ja die, ich hatte die letzten Spiele gegen Bayern und ich hatte immer auf Niederlagen getippt. Ja. Aber warum? Warum, ja? Die Geschichte geht damit los, dass ich gegen Gladbach schon gesagt habe, naja, ich rechne mit einer Niederlage, dann kann mir ja nichts mehr passieren. Und dann sagte der FCA, hold my beer. und zeigte mir, was alles passieren kann, wenn man fest mit einer Niederlage rechnet. Da kriegt man manchmal noch mehr in die Fresse, als man es eh schon denkt. Und dann dachte ich mir, okay, einfach zur Sicherheit bleibe ich jetzt einfach beim Niederlagetippen, weil dann gegen Bayern war es ja, war okay, eine Niederlage zu tippen, weil die Freude war so groß, ja. Gefühlter Sieg. Gegen Wolfsburg dachte ich, naja, wahrscheinlich wird es jetzt wieder nichts. Also lieber nochmal mit einer Niederlage rechnen und dann gucken. Ja, und dann? Ja. Deswegen dachte ich so, ja, Niederlage ist insgesamt nicht die schlechteste Tipp. Dann dachte ich, nee, Moment. Ab jetzt muss es bergauf gehen. Das Spiel ist so wichtig. Dann sage ich doch jetzt mal, das könnte wieder ein Unentschieden werden und wir tasten uns langsam. Nein, Moment, Unentschieden. Das geht nicht. Und dann habe ich mir echt fast Mut angetrunken oder Mut zugesprochen und gesagt, nix da, jetzt. Es muss jetzt ein Sieg werden. Und am Ende habe ich eben Sieg getippt. Und das hat mir sehr gut getan, dass ich recht hatte. Das hat mir so gut getan. weil das ist ja auch immer, es steht ja so nebeneinander, die beiden Fanexperten. Und das war recht lustig anzuschauen, weil wir irgendwie diese Daumen hoch und runter und so weiter waren irgendwie total entgegengesetzt. Und deswegen, ja, der Paderborner war auch nicht ganz überzeugt, dass sie gewinnen. Aber er sagte, sie müssen gewinnen, deswegen tippt er auf Sieg. Und ich war so, wir gewinnen das auf jeden Fall. und das war meine Geschichte zu, wie ich in dieses Spiel ging. Also ich meine, schön war es halt jetzt nicht, aber wichtig.
Oh ja.
Wie hast du denn gesehen? Was hast du erwartet?
Also meine Erwartung war an meinem Trikot, das ich am Anfang an hatte, abzulesen. Ich hatte ein Roland Benschneider-Trikot an.
Oh.
Weil es mich, so wenn mich jemand fragen würde, was ist das schlimmste Fußballspiel, das du je gesehen hast?
Mhm.
Das ich ist weiß. Augsburg gegen Paderborn in der Rosenau-Stadion. Kurz vor Ostern oder an Ostern. Und es schneit. Und der FCA spielt genau absolut beschissen. Und ich habe mir gedacht, egal. Siehst du dieses Benschneider-Trikot an? Und die Story meine Story zu dem Spiel ist, dass ich mitten in der Halbzeit so genervt war von dem Spiel, wie der FCA gespielt hat, dass ich das Trikot ausgezogen habe und gegen ein Tobi Werner-Trikot getauscht habe. Und ein paar Minuten später das 1:0 fiel. Alles richtig gemacht.
Stefan, du weißt, was mit diesem Trikot ab jetzt zu passieren hat, ja? Das wird ab jetzt, egal wo du hinfährst, ob du ein Heimspiel oder sonst was, dieses Tobi-Werner-Trikot ist jetzt ab jetzt immer bei dir und wenn es nicht läuft, ziehst du es an.
Ja, genau.
Okay, ich werde nachfragen. Oh je, ja, gut. Also ich kann dich sehr gut verstehen.
Weil das Spiel war auf jeden Fall alles andere ist überzeugend für den FCA.
Das stimmt.
Weil, also Andi hat ja dann während dem Spiel geschrieben, er wäre gerne mit mir in der Kneipe mit dem zusammen und würde das Spiel anschauen. Mhm. Ich habe dann was geschrieben, ja, von unserem Alkoholkonsum wäre das extrem schlecht, weil es, also der FCA hat diese Saison nicht super gespielt und ich glaube, mit der Leistung hätte er dann gegen Gladbach an dem Tag auch 5:1 nochmal verloren. Denke ich, weil das ist allein die erste Minute oder so.
Mhm.
War unglaublich vogelwild.
Ja.
Und Paderborn hat zum Glück alles liegen lassen, was man liegen lassen kann. Sogar den Elfmeter. Die hat da was geschrieben, ja, langsam ist der Dusel, den wir in einem Spiel haben, aufgebraucht. Und zum Glück hat Paderborn dann nicht mehr versucht, großartig viel versucht, bis kurz vor Schluss dann wieder.
Das stimmt. Also ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen den Eindruck, die haben sich tatsächlich echt Mühe gegeben am Anfang und sich auch so ein bisschen den Mut reingespielt. Aber dieser Elfmeter und auch sonst, also ich glaube, die haben sich halt dann, das war vielleicht so ein bisschen dieses, hey, wir haben es jetzt echt versucht, aber es klappt halt einfach trotzdem nicht. Es geht halt einfach nicht. Weil das war schon, also als Paderborn-Fan hat man es, glaube ich, noch schwerer ertragen können. Also das war schon echt bitter. Also dieser Elfmeter, gut, dass er ihn hält, klar. Auf der anderen Seite, den kannst du halt auch gut halten, ja. Also ich weiß nicht, warum der den so schießt, aber das war schon nicht so überzeugend. Ist echt schade. Aber ich habe in der Halbzeit ein Interview mit einem Paderborner Spieler gesehen, der war immer noch total, also da bin ich auch immer wieder beeindruckt, wirklich, was Sportpsychologen da auch, also das ist ja, du musst dich ja hinstellen vor so eine Kamera und du merkst ja, ist das eine Phrase, also ich finde, man merkt oft, jemand weiß nicht so richtig, was er sagen soll und gibt dann irgendwelche Phrasen wieder. Oder jemand glaubt an das, was er sagt. Und der war echt überzeugt. Da steckte wirklich, ja, das ist jetzt blöd gelaufen und der Elfmeter, das ist halt, ja, das ist blöd, das kann passieren. Da sind wir aber niemandem böse und wir haben jetzt noch 45 Minuten und wir werden dieses Spiel gewinnen. Und das hat mich echt beeindruckt. Das fand ich cool. Tut mir leid für ihn, dass er sich jetzt geirrt hat, ein bisschen. Freut mich für uns, dass er sich geirrt hat. Aber das fand ich schon auch, ich meine, vor allem in der Situation in der Paderborn, das war ja für die auch ein verdammt wichtiges Spiel. Ja. Und dann, ja, war schon, ja, hat mich ein bisschen beeindruckt. Ich weiß nicht, ob unsere Spieler genauso gesprochen hätten.
Nee, denke ich nicht. Also ich denke, unter Steffen Baumgart sind die schon ein ziemlich eingeschworener Haufen und dadurch, dass sie eben gerade noch so reingekommen sind in die erste Liga, sind die auch nicht irgendwie da, wie soll man sagen, über den Dingens und mehr als selbst überzeugt, sondern sind glaube ich noch relativ bodenständig alte und müssen einfach zeigen, dass sie es verdient haben, in der Bundesliga zu spielen und dass das nur als Kollektiv gehen kann. Es war im Endeffekt so wie bei uns halt am Anfang. Und bei uns ist das, also gut, du hast es jetzt davor erwähnt, das ist schon noch, also jetzt unter Schmidt ist es jetzt wieder ein bisschen mehr Teamgeist reingekommen. Aber dieser unbändige Siegeswille und komplett hier Kollektiv und so weiter ist seit Manuel Baum so ein bisschen flöten gegangen. Oder davor noch unter Schuster.
Ja. Ja gut, da können wir vielleicht später nochmal so insgesamt auch mal ein bisschen gucken, wie wir die Situation insgesamt einschätzen. Aber du hast natürlich recht, Paderborn ist jetzt so tatsächlich auch einer der Gegner, wo ich sage, oder wenn ich mir diese, ja, also warum dieses Spiel so wichtig war. Ich meine, es ist relativ offensichtlich, dass einer der Konkurrenten ist, die wir möglichst weit hinter uns lassen müssen. Und ja, wie du richtig sagst, es ist, die sind eher reingestolpert so in die erste Liga. Keiner war so, also ich, soweit ich jetzt mitbekommen habe, ist es auch so, dass die das Stadion nicht zwingend immer voll haben. Also die Euphorie über nochmal ein Jahr Bundesliga ist relativ, also bei weitem nicht so, wie es bei der ersten Saison war. Ja, weil eben alle sagen so, warum, also es ist jetzt wirklich nicht das, was Paderborn sich unbedingt gewünscht und erspielen wollte, ja, gefühlt. Aber ich bin jetzt wirklich keine Expertin, aber ja. Sind wir mal gespannt, wie es bei denen weitergeht. Viel wichtiger ist, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was wir drüber sagen müssen, wie wir es gewonnen
haben?
Also
wenn wir jetzt alle strittigen Szenen...
Nein.
Du wirst da nicht drüber sprechen. Also ich habe bis heute nicht verstanden, was es an dem Tor auszusetzen gibt. Weil laut Regelbuch ist es, glaube ich, ein Meter, was die Abstand halten müssen in der Mauer. Und es waren aber nur laut Schiedsrichter, der es gesehen hat, 60 Zentimeter geschätzt. Und der war, kann da nicht eingreifen. Und warum soll er auch? Weil du hast ja davor schon eine Mauer. Und der Punkt ist ja der, selbst wenn die jetzt bloß 60 Zentimeter wegstehen, die vordere Mauer ist komplett unberührt. Weil das ja eigentlich nur darum geht, dass davor am Ende von der Mauer ein gegnerischer Spieler gestanden ist, der die Mauer weggeschoben hat. Und das war ja jetzt nicht der Fall. Das heißt, wenn du willst, kannst du dich ja einfach davor die Augsburger stellen. Und die Beschwerde war jetzt dann, dass die hinteren Augsburger da jemand weggeschoben haben. Aber warum stellt sich dann nicht die Mauer davor? Also
ja, also auch da ist es wohl, also es ist tatsächlich ein irregulärer Treffer, wenn man es jetzt auch aus dem Regelbuch nachliest, ich habe mich auch informiert. also ich halte mich da immer an Colinas Erben und die waren so freundlich, mir nochmal Auskunft zu geben.
Ach so. Okay.
Ja, ich weiß, du bist da auch, du bist nicht so auf meinem,
kein Fan.
Auf meinem kein Fan-Level.
Nein, ich bin kein Fan.
Ich schon. Oh. Ja, es ist immer schwierig, kein Fan zu sein. Ich durfte mit den Jungs schon das ein oder andere Bier trinken. Das war schon. Nee, also ich habe mich nochmal erkundigt und also laut Aussage von Herrn Feuerherd ist es also so, dass es tatsächlich ein irreguläres Tor ist, weil es, wenn man die Regel eben so wie sie jetzt dasteht, nimmt, dann dann stand die Mauer halt nicht so, wie sie stehen soll. Tatsächlich wegen diesem erforderlichen Abstand. Und ja, es ist halt auch so, dass das keine Szene ist, wo der VAR etwas tun kann, weil auch der eben Regeln hat, an die er sich halten muss.
Und es auch nicht bewerten kann, weil es ja nicht geeicht ist und bla. Genau.
Also es gibt da einfach die Kameratechnik so nicht her. Und daher, ja, zählte dieses Tor. Bam.
Also, wie gesagt, ich sag trotzdem, also erstens bist du selber schuld, weil die Mauer steht eh dahinter. Also, was willst du eigentlich? Was wollen die eigentlich? Und dann kann sich jeder Paderborner eh selber nochmal hinstellen, die haben einen Elfmeter verschossen. Also, was wollt ihr?
Ja, na.
Also beziehungsweise, sie haben ja dann hinten, also vorne raus und hinten raus alle möglichen Chancen vergeben, unter anderem Elfmeter. Paderborn hätte das Spiel locker gewinnen können, wenn sie dazu in der Lage gewesen wären.
Ja,
der FC Augsburg hat jetzt nicht hier komplett Gegenwehr geleistet, deswegen ja. Das ist halt das immer, woran man sich dann immer noch klammert.
Ja, eben. Und ich meine, das haben wir ja hier den Wolfsburgern auch zugestanden, dass sie halt, ja, einfach unzufrieden waren und das an irgendwas auslassen mussten und dann ist es halt gern mal der Schiedsrichter oder Schiedsrichterentscheidungen. Dann ist es so.
Wobei, muss sagen, Paderborn hatte mehr Chancen als Wolfsburg. Aber das ist dann wieder so Sache, wo natürlich dann, glaube ich, auch mitschwingt, dass erstens die Anspannung, glaube ich, deutlich stärker war als gegen Wolfsburg und immer noch so dieses Unterschätzen trotzdem. Was so ein kleiner Vorteil eigentlich für Paderborn ist. Und ich denke, das war wieder das so ein bisschen der Fall. Also man hat gegen Wolfsburg bestand die Abwehr deutlich besser und hat aber jetzt diesmal dann zum Sieg gereicht für uns.
Ja. Und da denke ich immer sehr, sehr gern an die knapp gewonnenen Bayern-Spiele gegen angeblich so weit entfernt spielende, also so viel schlechtere Mannschaften, die gewinnen ja auch nicht immer 10-0 gegen Paderborns oder sonst was oder Augsburgs, sondern manchmal gewinnen sie halt nur mit einem Torunterschied. Und da heißt es dann auch immer, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wir haben es gewonnen. So.
Ja, also in dem Spiel war der FC Augsburg auf jeden Fall das allerbeste Pferd überhaupt.
Ganz genau.
Weil es wirklich keinen Zentimeter höher gesprungen ist, als es musste.
So ist es, aber es ist gesprungen.
Ja.
Das Ergebnis zählt.
Also ich habe danach auch gesagt, also eigentlich, wenn wir jetzt gegen Schalke 2-2 gespielt hätten, oder vielleicht, wenn wir jetzt gegen Schalke 2-2 gespielt hätten, oder es nicht an Oxford gelegen hätte, oder an diesem Wechsel allgemein, dann wäre meine Stimmung perfekt gewesen nach dem Spiel. Das Schalke-Spiel hing mir immer noch so nach, aber dann eine Nacht drüber geschlafen, habe ich dann gesagt, jetzt mit den kommenden Gegnern und wie wir jetzt dann insgesamt so langsam wieder einen Lauf haben, denke ich, dass es jetzt die Saison wieder reicht. Und ich habe während dem Spiel auch geschrieben, um nochmal auf das, was du jetzt vorhin gesagt hast, zurückzukommen. Meine These ist, der FC Augsburg ist der FC Bayern unter den Abstiegskämpfern. Weil wir es immer wieder schaffen, seit Jahren, sogar ein Jahr länger als der FC Bayern, da unten das Ziel zu erreichen, was wir haben. Und das nicht immer schön ist. Und das, glaube ich, langsam gar keiner mehr, außer vielleicht wir, sehen will. Aber es reicht trotzdem immer, jedes Jahr wieder aufs Neue.
Das ist schön. Lass uns das doch gleich nochmal ausführlicher besprechen, wie wir jetzt so den bisherigen Saisonverlauf bewerten und was wir von den nächsten Spielen erwarten. Aber da schauen wir jetzt nochmal. Wir gucken jetzt noch, gegen wen wir überhaupt noch spielen und was uns das überhaupt sagen könnte. Bis gleich.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Kohlfahrt.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportpodcast.de. Und ja, wir sprechen über den bisherigen Saisonverlauf des FCA. Wir haben jetzt so die letzten Spiele Revue passieren lassen und der Stefan hat es schon angedeutet, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt der Saison angekommen, wo wir, ja, ich sag's mal so, sprichst du mit Menschen, die den FCA nicht genau verfolgen und nicht so genau auf den Spielplan schauen und ja, auch einfach nur so ein bisschen hingeschaut haben, die sind wahrscheinlich immer noch der festen Überzeugung, der FCA steigt ab. Und haben jetzt einfach bloß Glück gehabt, dass sie jetzt mal kurz über den Strich gesprungen sind und auf 15 stehen. Aber der Stefan und ich sind uns, glaube ich, einig, dass am letzten Spieltag abgestiegen wird und der ist noch lange nicht gekommen und wir jetzt eigentlich an einem Zeitpunkt der Saison angekommen sind, wo es Spaß machen könnte bis zur Winterpause, oder? Was meinst du?
Also einzige Korrektur, am letzten Spieltag wird drin geblieben, statt abgestiegen.
Ja, aber wenn abgestiegen wird, dann am letzten Spieltag.
Eher die anderen. Aber
ja, der Dirk, sicher. Das machen immer nur die anderen.
Genau. Weil wir machen auch keine hier Ding, Relegation machen wir auch nicht.
Nee.
Haben wir gesagt, machen wir nicht mehr. Das war einmal gegen Nürnberg reicht.
Ja, und das war auch, also nee. Nee.
Muss man nicht haben.
Braucht man nicht. Also Abstiegsrelegation machen andere.
Ja.
Ja. Gut. Gut, dann können wir abpfeifen, oder? Schluss.
Ja.
Passt. Nee, lass es uns den Leuten da draußen erklären, die immer noch nicht ruhig schlafen können, weil sie sicher sind, dass sie ab nächste Saison wieder um Sonntagmittag ins Stadion müssen. Was kannst du denen mitgeben, damit sie jetzt erstmal einige Zeit beruhigt sind?
Also ich denke, es wird nicht für die Europa League gleich reichen, deswegen werden wir nicht häufig am Sonntag spielen müssen, weil es gibt ja diesen 13.30 Uhr Slot, der unglaublich schlecht ist.
Ja, den nehmen wir auch nicht mehr, weil der, also gegen Gladbach hat der uns kein Glück gebracht.
Ja, und mein Blick jetzt allein für die Hinrunde auf den Restspielplan stimmt mich da wieder frohen Mutes. Jetzt haben wir die Hertha, die jetzt auch drei Bundesliga in Folge verloren hat. Dann kommt Köln, die jetzt Trainer gewechselt haben. Grüße an und Manager, Grüße an Armin Fee. Grüße gehen raus nach Bonn-Stetten.
ich hatte fast gehofft, du erwähnst es nicht, aber da muss ich gleich auch noch was dazu sagen. Bitte weiter.
Die Mauer muss weg. Das war's schon. dann kommt Mainz und dann kommt Hoffenheim, da kriegen wir, glaube ich, ist kein gutes Pflaster, aber dann kommt wieder Düsseldorf und das heißt, wir haben vier Gegner, wo machbar sind, halbwegs. Und dann noch Leipzig, wo halt in Leipzig für uns immer nicht sehr leicht ist, vor allem nicht mit Fans, aber ja, muss halt auch sein. Aber wir haben auf jeden Fall vier von sechs Spielen, wo Siege möglich sind und ich habe auch sonst schon so ein bisschen reingeguckt, wie die anderen noch spielen und da bin ich auf jeden Fall frohen Mutes, dass wir dann, wenn wir da jetzt, allein wenn wir da zwei Siege und vielleicht noch ein Unentschieden oder so holen, stehen wir, glaube ich, recht gut da in der Tabelle. Und dann haben wir die Rückrunde und dann, beziehungsweise erstmal die Winterpause, um uns dann nochmal zu sammeln, weil ich glaube, das ist auch der Mannschaft gefehlt hat, einfach, dass jetzt alle so spät zusammengekommen sind, dass die mal auch alle gemeinsam Trainingslager machen. Dann habe ich gewisse Hoffnungen, dass wir drin bleiben.
Ja, also ich muss sagen, wenn man sich unsere Saisonvorschau anschaut oder nochmal anhört oder auch sonst guckt, wie wir, also es hat sich nichts geändert an meiner Einschätzung, wie diese Saison wahrscheinlich laufen wird. Das war von Anfang an absehbar, dass bei diesem Spielplan, wo wir wirklich sehr, sehr viele sehr starke oder absehbar starke Gegner von Anfang an immer wieder haben werden, dass wir uns in den ersten Spielen schwer tun werden.
Vor allem mit so vielen neuen Spielern.
Das kam dann noch dazu. Also erstens, wir haben starke Mannschaften am Anfang gehabt und immer wieder, die eben letzte Saison auch relativ stark waren und sich auch in der Saison mehr oder weniger stark entwickelt haben. Dass wir dann auch noch mit so einer neu zusammengewürfelten Abwehr, also das war jetzt bei der ersten oder ganz am Anfang der Saison war ja noch gar nicht absehbar, wie viele neue Spieler wir dann noch kriegen werden. Es ging ja bis mehrere Spieltage noch, dass da jedes Mal wieder ein neuer in der Abwehr stand und das wirklich gewackelt hat. Das kam dann ja auch noch dazu und trotzdem haben wir zum Beispiel gegen Frankfurt gewonnen. Trotzdem haben wir unentschieden gespielt gegen den FC Bayern. Ja? Also wir haben nicht, also in einigen Spielen ist es doch besser gelaufen, als man erwarten konnte. Es ist okay, wir hätten gegen Union Berlin vielleicht gewinnen müssen. Ja, das war eins der Spiele, wo man im Nachhinein sagen kann, das ist vielleicht nicht so geil. Aber
Pokal erste Runde.
Ja, gut, ich spreche jetzt über die Bundesliga. Ja, lass uns die Wettbewerbe einfach trennen, weil es bringt ja nichts mehr, über den Pokal zu sprechen. Es bringt ja nichts.
Dieses Jahr.
Das können wir nächstes Jahr wieder anfangen.
Ja. Ja, genau, aber ansonsten passt es eigentlich. Eigentlich ist Union das einzige Spiel, wo nicht im Soll ist.
Eben.
Und Schalke bloß emotional nicht im Soll ist.
Genau.
Aber also wenn du vor der Saison gesagt hast, du verlierst in der Hinrunde gegen Schalke und also hättest du eine Rechnung aufgemacht, gegen wen gewinnst du, gegen wen verlierst du und dann vielleicht noch gesehen hättest, wie Schalke die ersten paar Spiele spielt, hätte man gesagt, ja, gegen Schalke wird schwierig, musst halt, wenn du verlierst, ist halt so.
Mhm. Eben. Also ich finde, es hat sich, wie gesagt, es hat sich an unserer Einschätzung oder an meiner Einschätzung, wie die Saison laufen wird, nichts geändert. Und wir haben es jetzt tatsächlich, also so, ich nehme jetzt die Mannschaft insgesamt so wahr, dass sie sich jetzt einigermaßen gefunden hat. Also die letzten groben Böcke und wirklich Chaosphasen, die hatten, also wir hatten ja Spiele, wo du wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast, weil da nichts zusammenlief und dann irgendeiner auch noch einen riesen Bock geschossen hat, zusätzlich noch. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, zumindest die Abwehr ist, ja, also da ist immer noch was zu tun, ja, das stimmt schon, aber spielentscheidend oder krass spielentscheidend, ja, okay, wir haben über Oxford gesprochen, ja, es ist nicht alles perfekt, aber ich finde trotzdem, es wirkt jetzt mehr und mehr wie, also ich hätte mir gewünscht, dass wir da schon früher angekommen sind, aber jetzt ist es wichtig, dass wir da angekommen sind, ja. Also spätestens jetzt muss es halt passen und vielleicht ist es jetzt ganz gut. Also, ja. Jetzt kommen die wichtigen Spiele, darauf will ich raus. Also jetzt kommt die Phase der Saison, wo sich zeigen wird, ob der FCA das Zeug hat, noch eine Erstligasaison zu spielen oder nicht. Und ich denke doch, dass die Voraussetzungen ja nicht so verkehrt sind. Wenn du dir anguckst, wie wir gegen Schalke gespielt haben in der ersten Halbzeit zum Beispiel oder, also das macht mir schon Hoffnung, da geht schon noch was bei dem Verein. Und ich fand es ganz lustig, beim letzten Rasenfunk wurde das dann eben auch, da waren eben die zwei Experten, haben eben über dieses Paderborn-Spiel gesprochen, dann war es so, ja, und was meint ihr, der FCA hat, haben sie sich jetzt rausgeschossen aus der Abstiegszone und dann beide so, nee, auf keinen Fall, nee, also der FCA, das wird ganz, ganz schwer die Saison. Und dann haben sie sich aber, also Max vom Rasenfunk hat dann eben so ein bisschen noch, ja, gedrängt und gesagt, hier, aber guckt euch das und guckt euch das an. Und dann, ja, stimmt eigentlich, da hast du recht. Also es wirkt so, als wäre beim FCA die Messe gelesen, aber das ist sie nicht, ja. Und darauf kann ich mich gerade wirklich, also das macht mir schon echt Hoffnung, die nächsten Spiele. Und ja, lass uns mal gucken, wie wir nach der Hinrunde dastehen, ob das jetzt einfach bloß große Hoffnung meinerseits ist, aber ja, wenn das so läuft, wie es laufen kann, dann hatten wir recht. Und dann werden sie uns am Ende doch wieder ertragen müssen in der nächsten Saison. Wobei, da müssen wir vielleicht auch einfach auch wieder sagen, ist es vielleicht auch wichtig, dass wir dann auch in der Rückrunde auch wieder sagen, dass du auch die Rückrunde nicht beurteilen kannst vor diesen Spielen, bevor wir wieder Paderborn in Sichtweite haben.
Ja.
Na, also.
Also im schlimmsten Fall. Im besten Fall hast du dann schon ein bisschen Luft noch. Und wenn Paderborn vor allem zum Beispiel so weiterspielt, wie sie spielen, dann sind die vielleicht schon ein bisschen weg. Und Köln muss man jetzt auch schauen, wie es bei denen weitergeht und wie es bei uns jetzt weitergeht, ob wir uns dann jetzt in der Hinrunde noch ein bisschen freischwimmen können.
Ja.
Aber ja, also
aber auch da finde ich,
es kann sehr gut sein, dass wir dann wieder auf dem drittletzten oder zweitletzten Platz sind und dann erst die Phase kommt, wo wir es auch von hinten aufreißen müssen. Ich würde es gern vermeiden, ich würde gern lieber so Platz 15 oder so sein, dann die Big Points machen, dass du davor schon nicht komplett das Wasser bis zum Hals steht.
Ja, das wäre schon schön, aber ich glaube trotzdem, dass wir, also das müssen wir uns dann aber auch immer wieder sagen, bevor wieder alle durchdrehen und weil das muss ich schon sagen, da bin ich auch ehrlich, ich bin nicht der größte Fan von Martin Schmidt. Ich möchte aber auch nicht über ihn herziehen oder ihn lautstark kritisieren, weil das ist der Trainer, für den sich der Verein jetzt entschieden hat und an dem sie jetzt momentan festhalten wollen. Und ja, er hat Fehler gemacht. Aber ich habe keine Lust auf diese Unruhe zu diesem Zeitpunkt der Saison, wenn du dir anschaust, dass es so viele Gründe gibt, warum die bisher so gelaufen ist. Das ist nicht nur die Schuld von Martin Schmidt und sein Verdienst ist vielleicht, dass die Mannschaft trotzdem noch, wie ich es vorhin auch gesagt habe, auf diese Szene mit Oxford nach dem Gegentreffer. Ich weiß nicht, was er taktisch und sonst wie drauf hat, das kann ich schwer beurteilen, das ist nicht so mein Steckenpferd, aber ich glaube, was er schon irgendwie kann, ist das Thema Motivation und Teamgefüge. Ich hoffe, dass er das kann. Und diese eine Szene da mit Oxford hat mir zumindest gezeigt, dass das in diesem Team vielleicht was auf dem richtigen Weg ist. Von daher, ja.
Genau, deswegen stecke ich auch relativ viel. Also letzte Saison habe ich es ja auch schon gesagt, es ist eigentlich jetzt wichtig, sich in die Winterpause zu retten. Diesmal ist es noch wichtiger, jetzt noch zu punkten, dann in der Winterpause nochmal komplett. Also ich hoffe, wir punkten. Ja. Dann kann man. Also letzte Saison war es ja so, wir sind in die Winterpause reingestolpert. Dann habe ich gesagt, das sind die Hausaufgaben. Und das erste Spiel nach der Winterpause gegen Düsseldorf war für mich klar, Manuel Baum hat es nicht geschafft, die Hausaufgaben zu machen. Es sind die kleinen Fehler gemacht worden wie davor. Und ich hoffe, dass wir erstens jetzt mit den machbaren Gegnern, die da unter den letzten kommenden Gegnern in der Hinrunde sind, da die Punkte holen und man dann relativ einfache Hausaufgaben hat, dass man jetzt einfach bloß das Team zusammenführen muss, dass die Abwehr halt wirklich aus einem Guss ist, was jetzt halt in der Hinrunde nicht immer war, wo dann tatsächlich, wenn die aus einem Guss ist, auch gegen die Top-Teams zumindest unentschieden immer drin sind. Mhm. Und, oder zumindest so, also Was mir halt auch fehlt, was in der Tabelle komplett egal ist, aber für mich als Feeling wichtig ist, dass man nicht immer so häufig 5-1 oder so verliert, sondern dass man knapp verliert, dass man immer voll reingeht. Und das war halt unter Markus Weinzierl halt eher so der Fall, dass man eigentlich nie wirklich hoch verloren hat. Und das ist so unter Manuel Baum auf einmal so reingerutscht, dass man immer so hoch verlieren kann und dass die Mannschaft dann innerhalb von einem Spiel auseinanderbricht. Das gefällt mir gar nicht und das hoffe ich, dass man das jetzt zumindest vielleicht in der Winterpause so ein bisschen noch mehr die Mannschaft zusammenbringen kann. Und das wäre eigentlich der Job von einem Motivator. Wenn er das nicht hinbringt, dann hat er das eine, wo er eigentlich das am besten kann, nicht hingebracht. Also, ja.
Ja. Ja, schauen wir mal. Aber das hast du jetzt gerade auch so ein bisschen angedeutet, deswegen muss ich jetzt auch nochmal. Warum mir diese Trainerdiskussion gerade so massiv gegen den Strich geht. Leute, hört auf damit. Armin Fee ist frei. Hört auf, über den Augsburger Trainer zu schimpfen. Das ist gefährlich. Ich will nichts mehr hören zu dem Thema, bis der Armin Fee wieder beschäftigt ist und zufrieden ist mit dem, was er tut. Weil das macht mich immer ein bisschen unruhig. Auch wenn er gesagt hat, er macht es nicht ein zweites Mal. Aber nein.
Zitat Armin Fee, das ich mich immer wieder gerne zitiere, ist mein größter Fehler in der Karriere war, nach Augsburg zu gehen.
Ja, und er hat doch auch schon irgendwie gesagt, er würde nie wieder nochmal zum gleichen Verein gehen oder irgendwie sowas. War das nicht?
Kann sein.
Ich glaube, irgendwie sowas hat er gesagt, weil er auch... Ach, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob er das schon gebrochen hat. War er, glaube ich, bei Stuttgart oder so? Keine Ahnung, das habe ich auch schon verdrängt, wo überall war.
Ich auch.
Das einzige Witzige, was ich gelesen habe, ist, dass er ja jetzt dann bei Bayern Trainer oder Manager werden könnte.
Ja, wunderbar, super
Idee. Weil er hat das ja und nicht so weit nach Bonnstetten.
Ja, also ich habe überhaupt kein Problem damit. Bitte, Herr Fee, ich wünsche dem wirklich das Allerbeste. Ich glaube, das ist wirklich auch ein wahnsinnig netter Kerl. Aber bitte, das... Also man muss nicht, also nein, hört auf mit der Trainerdiskussion, bitte. Können wir uns drauf einigen. Gut.
Machen wir lieber Österreicher-Diskussion.
Machen wir lieber die Österreicher-Diskussion, genau. Der Herr Gregoritsch hat jetzt in der Länderspielpause ein Interview gegeben und er scheint unzufrieden zu sein. Und also meine Theorie ist ja, die Österreicher sind einander in, also versuchen sich einander anzugleichen, ja. Ähnliches hat man ja von seinem Nationalmannschaftskollegen auch wahrgenommen, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen. Was sagst du zu Herrn Gregoritsch und was er geäußert hat?
Was mir komplett gegen den Strich geht an der ganzen Sache ist Vergleich mit Hinteregger, weil ich finde, Gregoritsch ist ehrlich und ich kann es bei Gregoritsch nachvollziehen. Ja. Weil Gregoritsch tatsächlich nicht die Einsatzzeiten kriegt, ich kann nachvollziehen, warum er nicht spielt, weil er für mich nicht die Leistung bringt und auch sehr leichtfüßig, also leichtsinnig eher mit den wenigen Chancen, die wir haben, umgeht und dann auch im Lauf nach vorne dann ungenaue Pässe spielt und dann ist die Chance vorbei. Das läuft nicht sehr gut für ihn. Ich habe auch einen Grund, den werde ich dann nachher noch erläutern, warum es nicht läuft bei ihm. Aber nochmal, warum es nicht Hinteregger ist. Also er sagt es jetzt öffentlich, dass er weg will und macht nicht irgendwie so trara mit gegen den Trainer oder so, sondern er sagt, ich würde gern weg. Und er hat schon im Sommer gesagt über seinen Manager, er würde gern weg. Und der FCA hat es nicht geschafft, ihn wegzubekommen. Aussage vom FCA, machen auch keine Angebote bekommen. Aussage von Bremen ist, dass der FCA zu viel verlangt hat. Und das hängt damit zusammen, dass Gregoritsch vor 2 Jahren recht gut gespielt hat und man Gregoritsch, glaube ich, in den Köpfen von der Vereinsführung des FCA relativ viel wert ist. Und ebenso wie Hinteregger auch sehr viel mehr wert war, als man dann bekommen hat in den Köpfen. Und, aber Hinteregger hat eben... also nochmal, das nervt mich komplett, dieser Hinteregger-Vergleich, weil Hinteregger hat sich im letzten Spiel der letzte Saison vor Weihnachten ist der zu uns, zu den Fans hingekommen und hat sich aufs FCA-Logo geküsst, gehauen mit dem Arm und gezeigt, ja, ich bin hier super FCA und ich fühle mich hier super wohl. Und hat dann irgendwie hintenrum gestänkert. Und Gregoric sagt das jetzt wenigstens ehrlich, dass er weg will. Also der Vergleich hinkt unglaublich.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, dass er so betrachtet hinkt. Er liegt halt insofern nahe, ja klar, es sind beides österreichische Nationalspieler.
Das ist das
Einzige. Na, ich finde tatsächlich eine andere Parallele dürfen wir, glaube ich, auch nicht ganz außer Acht lassen. Und zwar, dass aus meiner Perspektive ein bisschen die Berechnung ist, dass öffentliches Stänkern in Anführungszeichen oder öffentliches Äußern von Unmut eigentlich was ist, was beim FCA nicht vorkommt. Ja. Das passiert extrem selten, dass ein Spieler öffentlich irgendwelche in Anführungszeichen Fakten schafft oder Dinge sagt, die mit dem Verein nicht in irgendeiner Weise abgesprochen sind. Und da sehe ich eine Parallele. Das, ja. Die Art und Weise bei Hinteregger, sind wir uns einig, ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber trotzdem, die Kalkulation, die dahinter steckt, hinter diesem Interview, ist für mich beim FCA, der FCA muss extrem darauf achten, dass dieses Team einen guten Zusammenhang hat. Und wenn du öffentlich sagst, du willst weg, dann wird der Reuter dich gehen lassen, weil er diese Unruhe nicht haben will und sie sich eigentlich auch nicht leisten kann. Und das wiederum empfinde ich als nicht besonders loyal zu seinem Arbeitgeber. Weil der kann weg wollen und das ist total in Ordnung. Ich kann es auch total verstehen, dass er unzufrieden ist mit seiner Situation. Aber beim FCA sollte sowas anders gehandhabt werden. Ja, das ist total in Ordnung, wenn er zu wenn er zu Reuter hingeht und sagt, hey, pass auf, Winterpause, ich würde gerne wechseln, weil ich unzufrieden bin. Ja, das ist total in Ordnung. Aber das öffentlich zu machen und die Art und Weise, wie, die stößt mir schon auf. Und das ist eigentlich was ich bei meinem Verein ungern sehen möchte, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass das eine größere Gefahr ist für insgesamt den Verein. Weil wenn sich das durchsetzt, also wenn das tatsächlich ein Muster wird, dann ist das ein bisschen dieses Augsburg hält zusammen gegen den FCA ausspielen. Und das will ich nicht sehen.
Ja, ich denke halt, sein Problem ist wirklich, dass halt keiner kommt, kein Verein das Geld annähernd aufbringen will, was der FCA verlangt. Mhm. Und man eigentlich schon in der Sommerpause deswegen auch Tabula Rasa gemacht hat, indem man dann so hat gehen lassen. Man hat, glaube ich, im Sommer gesagt, wer gehen will, geht. Mhm. Wir wollen keine Unruhe im Verein haben. Und ich glaube, man wollte Max und Gregoric gehen lassen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, warum die so mit so hohem Wert bewertet sind. Die sind beide, glaube ich, in den Köpfen vom FC Augsburg deutlich überbewerteter als alle anderen Vereine, die gerade einschätzen. Hm. Weil sie beide vor über 2 Jahren perfekte Saison eigentlich gespielt haben. Perfekte Hinrunde gespielt haben. Und also das war die erste vollständige Saison von Manuel Baum oder die einzige vollständige. Mhm. es lief super, sie hatten Finn Bogason, Gregoric war jetzt neu vom HSV dabei und Max hat war bester Vorlagengeber in der Saison, hätte beinahe das WM-Ticket gelöst und Gregoric und Finn Bogason haben sich so hochgepusht von den Toren. Wären auch, wenn sie jetzt nicht beide ein bisschen dann in der Rückrunde eingebrochen wären, auch Kandidaten für Torschützenkönig oder so gewesen. Und jetzt kommt das wichtige Kajubi. War ein wichtiger Baustein in diesem Gesamtkonzept. Weil es nämlich dann so war, dass er Max immer von der Seite reingeflankt hat. Und er perfekt eigentlich gute Abnehmer hatte, eben mit Kajubi, Finn Bogason und Gregoric. Hm. Und am Ende der Hinrunde ist dann, glaube ich, das passiert mit, dass Kajubi schon verspätet aus dem Urlaub zurückkam und so weiter. Mhm. Und sich das dann schon so langsam, dass die ewige Geschichte da angebahnt hat. Bis dahin war eigentlich alles perfekt mit den Vieren. und dann nimmst du Kajubi raus und auf einmal lief es nicht mehr. Hm. Weil nämlich Kajubi extrem wichtiger Spieler von FCA war, weil er zum einen den Druck auch von Max genommen hat, weil man eben dann Max die Möglichkeit hat zu flanken oder zu Kajubi zu spielen und Kajubi auch gleichzeitig immer anspielbar war mit hohen Bällen von hinten raus und eben noch zusätzlich für Gregoritsch auch die Möglichkeit, dass er reinflankt auf Gregoritsch und eben, dass er Spieler auf sich zieht, wenn er neben Gregoritsch steht. Und das war auf einmal weg. Und dann ist halt das Problem bei Gregoritsch, was mir aufgefallen ist jetzt, er kann, wenn der Ball ruht, kann er sehr gut schießen. Oder eben, wenn der Ball hoch perfekt geflankt von Max kommt, kann er sehr gut köpfen. Aber dann ist er nicht mehr unter den Besten und in der ersten Liga, sage ich es mal so. Hm. Und hat da einige Probleme. Und ich glaube, er selber und der FCA schätzen das höher ein, als er da wirklich die Leistung hat. Und ansonsten, wenn er da wirklich so gut wäre, wie er sich einschätzt, hätte er wahrscheinlich sich auch in Hoffenheim durchsetzen können. Und ihm fehlt halt mit Kajubi auch ein wichtiger Mann, glaube ich. Und jetzt mit Vargas und Richter hat er jetzt zwei Spieler, die eben nicht groß gewachsen sind und die ihm den Ball eher in den Fuß reinspielen als auf den Kopf. Damit hat Gregoritsch auch so ein bisschen so die Probleme und das ist so meine Analyse, warum er jetzt ziemlich weit runtergefallen ist, wofür er selber eventuell nicht so viel kann, sondern auch ein bisschen mannschaftsplanungsmäßig, was alles ist. Und mit Niederlechner hat er jetzt halt noch einen dazu reinbekommen, der ihm dann da auf den beiden Situationen halt deutlich mehr überlegen ist und dadurch, dass Max jetzt auch nicht mehr so genau reinflankt, ist für Gregoritsch irgendwie mittlerweile kein Platz mehr in der Mannschaft. Deswegen tut es mir echt leid. Aber ich denke, es ist okay, wenn er im Winter geht. Auch wenn es jetzt so mit diesen Misstönen, die jetzt nicht nötig waren, passiert.
Ja. Also ich finde, da hast du viel, viel Wichtiges und auch total Logisches gesagt. Und dass Kajubi sportlich für uns wichtig war, ist, glaube ich, immer unstrittig gewesen. Also das ist definitiv ein sportlicher Verlust.
Also bei uns
gewesen.
Auf jeden Fall, bei auf die Zirbelnuss.
Ja, also wir haben das immer so gesehen. was man menschlich von ihm halten kann, steht auf einem anderen Blatt und das haben wir, glaube ich, ausführlich besprochen. Müssen wir jetzt an der Stelle nicht wieder aufwärmen. Aber ja, du hast zumindest insofern recht, dass beim FCA immer, wenn einzelne Spieler glänzen, lag es immer auch an den Spielern, die um sie rumgespielt haben. Da haben wir ja viele Beispiele. Ja? Also, und von daher, gut, was mich bei Gregoritsch halt sonst auch tatsächlich ein bisschen geärgert hat, ist tatsächlich die Chancen, die er bekommen hat. Und das mag an den Faktoren gelegen haben, die du jetzt erklärt hast, die sind ja wirklich nachvollziehbar. Aber ich finde, seine Haltung war dann immer die, du hast ihm die Enttäuschung und die Frustration immer angesehen. Und das ist halt auch was, ich möchte niemand, also ich bin die Letzte, die einem Profispieler sagt, wie er sich zu fühlen hat, ja. Ich kann das menschlich total nachvollziehen, wenn du nicht das hinkriegst, was du dir vornimmst und die Leistung so nicht hinkriegst, wie du sie haben möchtest, dass du dann enttäuscht bist, ist total in Ordnung. Aber ich fürchte halt, dass im Profigeschäft es wichtig ist, dass du es immer wieder schaffst, dich auf dem Platz zu motivieren. Und da sehe ich tatsächlich auch Schwierigkeiten bei ihm. Gut, wir beim FCA, wir sind immer besonders kritisch mit den Spielern. Ja, wir erwarten, dass sie sich immer und selbst nach dem 10. Fehlpass immer den Arsch aufreißen fürs Team und für den Verein. Und da sehe ich tatsächlich bei Gregoritsch große Schwierigkeiten. Das gelingt ihm leider nicht sehr gut. Und da sehe ich dann eben auch wieder eine Parallele zu Hinteregger. Hinteregger ist auch einer, der funktioniert, wenn das Team funktioniert. Ja, und beim Gregoritsch ist es ähnlich. Wenn der darauf angewiesen ist, dass seine Mitspieler funktionieren, dann kann auch er glänzen. Dann kann das natürlich sehr gut sein, dass er, wenn er uns jetzt verletzt, beim nächsten Verein wieder hervorragend spielt. Und ich gönne ihm das auch. Ich wünsche ihm das auch. Ich gönne das auch einem Martin Hinteregger, dass er jetzt bei der Eintracht gut gespielt hat. Ja, ich weiß, das ist unpopulär. Da ist ja auch viel gesagt. Aber trotzdem, also ich wünsche keinem unserer ehemaligen Spieler oder auch noch Spieler jemals was Schlechtes. Aber ich wünsche mir doch, dass solange sie für uns spielen, sie eben auch die Tugenden, die den FCA ausmachen, auch mit vertreten. Und das vermisse ich bei Gregoritsch tatsächlich auch momentan. Aber gut, lass uns das abhaken, oder? Magst du noch was dazu sagen?
Also ich würde nur sagen, ja, also ich würde ihm wünschen, dass er wechselt, weil ich glaube, dass ein Tapetenwechsel ihm gut tun würde. Und für mich ist der Hauptunterschied auch noch, dass bei Hinteregger das sehr weh getan hat, unsere Abwehr, weil er Stammspieler war und kurz vor Ende gewechselt ist und man jetzt noch genügend Zeit hat, theoretisch zu reagieren. Und ich glaube, aktuell der Kader das auffangen könnte, jetzt, wenn man gar keinen Ersatz holt im Winter mit Gregoritsch. Deswegen denke ich, geht es für beide Parteien recht gut aus. Ich glaube aber, dass er verlieren wird, weil sich keiner ihn leisten will.
Hm. Naja.
Aber dann schauen wir im Sommer weiter.
Vertrauen wir einfach mal auf Stefan Reuter, der zwar auch mal daneben langt, aber im Großen und Ganzen uns bisher in den letzten Jahren doch relativ gut in der ersten Liga gehalten hat. Möchten wir an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Also ich möchte das an der Stelle mal sagen, bei all der ganzen Kritik immer. Leute, der FCA spielt das 9. Jahr Bundesliga. Hätte euch das vor 8 Jahren einer gesagt, hättet ihr auch laut gelacht. So. Führt euch das bitte immer wieder vor Augen. Meine Güte, werdet doch nicht immer so größenwahnsinnig. Bloß weil man einmal unentschieden gegen die Bayern gespielt hat. Echt mal. Okay, aber mach mal einen Deckel drauf, oder?
Yep.
Ja, wir hätten jetzt noch erwähnen müssen oder sollten noch erwähnen, ja, Länderspielpause. Es ist, wie es so oft ist, Finn Burgason hat sich leider verletzt. Aber es ist nur der Arm, oder? Ist die Schulter?
Also, eigentlich ist ja die Zirbelnuss nicht dafür da, um Gerüchteküche hier walten zu lassen, aber es ist ein Gerücht, dass es die Schulter ist und dass auch schon operiert wurde und dass es längere Zeit dauern kann. Ich bin auch an der Schulter operiert, es kann längere Zeit dauern. Ja. Und hätte aber auch einzige Wermut oder keine Aufheiterung, keine Ahnung. Es hätte auch im Training passieren können. Es war nicht der Haxen wieder, wo es sich absichtlich fast überlastet hat, sondern ist blöd gefallen und sowas passiert halt und es passiert natürlich immer bei ihm und auch immer, wenn er weg ist bei der Nationalmannschaft.
Ja. Gut, aber es ist jetzt so und tatsächlich, also mich hat es jetzt weder gewundert, weil wir es halt leider tatsächlich schon gewöhnt sind, ja. Und das ist bitter, aber es ist so. Und wir wissen aber auch, der Mann, der verletzt sich, der braucht eine Zeit lang, bis er wiederkommt. Aber meistens, wenn er wiederkommt, steigt er ungefähr da wieder ein, wo er aufgehört hat. Ja, das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, er ist nicht der Einzige beim FCA, der Tore schießt. Ja, also
Gott sei Dank haben wir Niederlechner mittlerweile.
Ja, genau. Also gucken wir mal, was uns das wieder kostet. Aber ja, blärt's nicht, Leute. Ab jetzt kommen die wichtigen Spiele und wir werden sie alle gewinnen. So. Gut, dann gucken wir noch kurz, was wir sonst noch auf dem Zettel haben, was wir noch loswerden müssen heute. Und dann sind wir gleich wieder für euch da mit einer kleinen Abschlussrunde. Bis gleich.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Triple Double, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA Talk bei meinsportpodcast.de. Und ja, wir haben gar nicht mehr so viel auf dem Zettel, haben wir gerade festgestellt. Der Stefan und ich sind eigentlich fast alles losgeworden, was wir zum FCA sagen wollten. Bis auf dass wir bisher nur über die Herren gesprochen haben und das wollen wir selbstverständlich nicht. Der FCA besteht aus mehr aus der Herren-Profimannschaft. Da sind viele fantastische Fans und andere Teams, unter anderem auch die FCA-Frauen und wir haben uns ja ganz feste vorgenommen, auch die in der Zirbelnuss regelmäßig zu würdigen. Ich würde euch jetzt gerne sagen, dass es wenigstens bei denen total super läuft und dass wir uns bei denen überhaupt keine Sorgen machen müssen über den Klassenerhalt. Aber leider müsste ich euch dann bitter anlügen. Denn Ja. Der FCA bei den Damen steht auf Platz 11 von 12 in der Frauenbezirksoberliga Schwaben. Unter anderem auch deswegen, weil sie jetzt am letzten Sonntag in einem Heimspiel gegen den TSV Otto Beuren mal wieder verloren haben. Die haben nämlich 1-2 gespielt. Also die Otto Beurerinnen haben leider die Punkte mitgenommen. Das ist nicht so schön. Wir hoffen sehr, dass die Mädels sich da rauskämpfen können und dann noch was geht. Aber ja, wir drücken weiter die Daumen. Wir schauen weiterhin und halten euch auf dem Laufenden. Und auch schlecht läuft es bei mir mit meiner Stimme. Deswegen muss es heute an dieser Stelle für euch gereicht haben mit der Zirbelnuss. Wir melden uns so schnell wie möglich wieder. Allerdings möchte ich nicht versprechen, dass es schon nach dem nächsten Spieltag ist. Tatsächlich machen wir das hier nebenberuflich und haben noch ein Leben nebenbei zu führen. Und ich muss auf jeden Fall offensichtlich erstmal wieder gesund werden, weil ich huste mich hier gerade zu Tode. Ja, Stefan, wenn man sich bei dir nochmal genauer erkundigen möchte über die Auswirkungen des Weggangs von Herrn Kajubi und sonstigen Dingen, wie tut man das am besten?
Auf Twitter unter @obster.
Ja, mich erreicht er unter @kristaldo1907, die Zirbelnuss unter @msp_zirbelnuss. Und wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, da dürft ihr uns auch sehr gerne folgen und Kommentare schicken, wenn ihr Fragen oder Kritik oder Lob loszuwerden habt. Wir freuen uns sehr drüber. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Spiele mit unserem FCA und ganz, ganz viele Punkte. Und ihr hört uns so schnell wie möglich wieder, wie gesagt. Bis dahin, rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg und tschüss.
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk. Auf meinsportpodcast.de. meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.